jetzt gerne anfangen, dass die Vertreter der Praxis und der Verbände, die wir jetzt am Tisch haben, uns jeweils ein ganz kurzes Statement dazu geben, wie sind Ihre Erfahrungen mit der Öffnung der Fußgängerzone oder mit der jeweiligen Situation? Gibt es Beschwerden, Unfälle und auch positive Entwicklungen?
Ja, Ralf Schmidt ist mein Name aus der Stadt Offenbach. Normalerweise sollte jetzt eigentlich kommen mit unserer Fußgängerzone. Die Fußgängerzone ist bei uns vielleicht ein bisschen besonders, die zerteilt wirklich die Innenstadt in, hat man so einen Laserpointer oder sowas, das kann ich auch kurz aufstellen. Wir haben hier den großen Straßenmarktplatz, die ist nur in einer Richtung befahrbar, nämlich von Norden nach Süden, auch für Radfahrer. Und alles, was jetzt quasi von Süden kommt, muss halt um diese Fußgängerzone herumfahren. Das sind also schon Umwege von bis zu einem Kilometer. Für einen Autofahrer ist das eigentlich kein Problem, für einen Radfahrer eher schon. Und das ganze Radnetz ist jetzt hier nicht abgebildet, aber es stößt, das sieht man immer schön, es stößt von allen Seiten auf die Fußgängerzone und endet dort. Und deswegen sind auch bislang immer relativ viele Radfahrer durch die Fußgängerzone gefahren. Frau Böhmer hat es in ihrem Vortrag ja erwähnt. Durch die Öffnung haben sich die Mehrradfahrer, da haben sich die Anzahl der Radfahrer nur etwa um 30% erhöht. Das ist ja eigentlich relativ wenig dafür, dass man plötzlich den ganzen Tag durchfahren darf. Daran sieht man ja schon, es besteht ein großer Bedarf, da reinzufahren und auch durchzufahren. Jetzt zu dem Thema vorher, nachher, wie war die Stimmung in Offenbach? Also die Stimmung in Offenbach war immer ja, sehr, sehr gespalten, insbesondere der Einzelhandel war dagegen und sagt, es geht also sehr, es belastet sehr stark die Aufenthaltsqualität. Der Einzelhandel ist nach wie vor da sehr dagegen eigentlich. Die Radfahrer wollten es natürlich haben. Die Bevölkerung war, hier ist auch die Befragung der Frau Böhmer bestätigen, vorher recht gespalten, im Nachhinein ist es ja doch deutlich besser geworden. Und deshalb sind wir auch relativ gespannt. Wir haben jetzt den Endbericht, den Evaluationsbericht für Offenbach unseren Stadtverordneten vorgelegt, werden den unseren Stadtverordneten vorlegen und sind sehr gespannt, wie die sich dort entscheiden werden. Unser Eindruck als Verkehrsplaner ist eher der, dass sich eigentlich gar nicht so sehr viel verändert hat. Dass nach also den anfänglichen sehr heftigen Kommentaren einzelner Leute und einzelner Stimmen in der Presse eigentlich jetzt letztlich in der Praxis gezeigt hat, dass es draußen vor Ort relativ unspektakulär angenommen wurde. Und das deckt sich auch mit Erfahrungen aus früheren Vorgängen, wie beispielsweise der Freigabe für der Einbahnstraßen für Radfahrer. Auch dort wurden wir, und das ist im Extrem keine Übertreibung, als Mörder bezeichnet, als wir das tun würden. De facto hat sich das nach einem halben Jahr beruhigt und die Unfallzahlen insgesamt im Radverkehr sind seither sogar rückläufig. Also man merkt, es wird immer am Anfang relativ heftig von einzelnen Leuten reagiert und wie jetzt auch bei den Einbahnstraßen, als auch bei der Fußgängerzone gezeigt, wir konnten eigentlich keinerlei negative Effekte feststellen.
Also die Ausgangssituation bei uns in Gera war zwar ganz anders als in Offenbach, das Ergebnis aber doch relativ ähnlich, muss ich sagen. Zur historischen Rolle der Sorge, das war in der Vergangenheit die Einkaufsstraße der Stadt Gera. Bis 1984 fuhr da auch noch die Straßenbahn durch. Da gab es damals schon keinen Kfz-Verkehr, außer den Lieferverkehr, auch wenn das noch nicht Fußgängerzone hieß. Das war alles so eng und mit so vielen Menschen verbunden. 1984 wurde dann die Straßenbahn rausgelegt, in südlich davon gelegenen Gefürth, zwischen die Gebäude rein. Und in der Folge hatte sich das entspannt als die Einkaufsmeile. Mit der Wende entstand eine völlig neue Situation. Dieses große Kaufhaus dort, dieses Stammhaus des Hobbykonzerns, wurde dort geschlossen, zog am Rande außerhalb der Sorge an einen neuen Standort. Ringsum Läden machten zu, weil der Magnet war weg, wie das heute so schön heißt beim Einzelhandel. Und in der Folge war das so nicht mit Fußgängern besetzt, diese Fußgängerzonen, wie Sie es vorhin auf den Bildern noch gesehen haben. Insofern war damals aber noch zu Zeiten, als es richtig Anfang der 90er Jahre noch richtig gut funktionierte, die Sorge, kam insbesondere vom Seniorenbeirat der Wunsch, nimmt mal die Fahrradfahrer dort raus. Es gibt zu viel Konflikt, es gibt Unfälle, alles das, was damals schon kaum nachweisbar war oder nur in Einzelfällen. Der damalige Oberbürgermeister hat das im Alleingang getan. Das war das einzige Mal, wo ich mich richtig mit ihm gezofft habe, gebe ich auch ehrlich zu. In der Folge kam dann diese Aufleichterung, dass also deutlich weniger Dichte an Fußgängern auf einem Quadratmeter Verkehrsfläche war. Die Verwaltung, die Stadtverwaltung hat in Übereinstimmung mit der Verkehrspolizei immer gesagt, es gibt dort keine Probleme, warum macht ihr nicht auf? Keiner der Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterinnen seitdem hatte bisher den Mut gehabt, sage ich vorsichtig, das tatsächlich zu betreiben. Insofern kam uns natürlich dieses Projekt ungeheuer zu Pass. Mit viel Arbeitszeit ist es mir gelungen, die Oberbürgermeisterin zumindest erstmal zu überzeugen, dass wir den Versuch, dass sie dem erstmal zustimmt, zu öffnen. Und an der Stelle sind wir bei den Ergebnissen ganz ähnlich wie in Offenbach. Äußerlich würde ich auch keine Änderung sehen, okay, oder glauben, erkennen zu können. Es ist wirklich ganz ähnlich, dass das mit der Geschwindigkeit bei uns ein bisschen höher liegt, würde ich insbesondere nicht ursächlich der Historie der Stadt als Radsporthochburg zu sagen, sondern eher der im oberen Bereich der Längsneigung von 4-5%. Und das macht natürlich was aus, wenn ich allein die Einrichtung deutlich schneller fährt. Insofern machen da ein paar Kilometer pro Stunde für das Ganze natürlich was aus. Es gab bei uns eigentlich nur zwei Akteure, die sich ja hervorgetan haben gegen die Öffnung. Das war die Besitzerin dieser italienischen Eisdiele, die ist wirklich Italienerin. Ich dachte früher immer, die sind so relaxed, offensichtlich doch nicht. Es hat sich gezeigt, bei der ganzen Betrachtung, als das dann hochkochte, sie war über das, was in der Sondernutzungsgebührensatzung vorgegeben war, hinaus. Deshalb war es zu eng geworden, sie hatte Angst, dass sie noch zusätzlich was abgeben muss. Also das waren ursächlich aus meiner Sicht wirtschaftliche Gründe. Und es gab einen Bürger, einen Fußgänger, der ist in der Fußgängerzone, allerdings nicht in der Sorge, von den Radfahrern angerempelt worden, der ist weitergefahren und ein älterer Herr. Und für den waren Radfahrer eigentlich alles Verbrecher und die gehören überhaupt nicht in Fußgängerzonen. Aber auch nicht auf Straßen, wo er mit seinem Auto fährt. Also das war wieder ein ganz anderes Klientel. Und insofern muss ich sagen, im Prinzip ganz, ganz ähnlich wie in Offenburg. Aber das zeigen ja auch Ihre Ergebnisse.
Ist jetzt der Erfurt drauf? Ja.
Also wir haben in Erfurt hier keinen grundsätzlich neuen Zustand mit dieser Kampagne jetzt. Wir haben in Erfurt hier seit Beginn der 90er Jahre große Teile der Fußgängerzone für den Radverkehr geöffnet und haben auch, wie das vorhin auch von Kollegen aus Österreich gesagt wird, also ein Stufenkonzept gemacht, was sich eigentlich auch bewährt hat. Also im Zusammenhang mit Bauveränderungen, wir haben dann 2013, glaube ich, den Anger, den Westanger saniert und im Zusammenhang haben wir dann noch ein Stückchen freigegeben. Erfurt hat ja eine große Besonderheit, wenn Sie jetzt dieses Bild sehen, in fast allen Bereichen der Fußgängerzone fährt die Straßenbahn in der Fußgängerzone. Was natürlich schon eine erhöhte Aufmerksamkeit für den Fußgänger insgesamt bedeutet, sodass natürlich da auch ein anderes Empfinden da ist für Probleme. Trotzdem steht hier drin, was gibt es für Beschwerden und wie sind die Erfahrungen damit. Das ist natürlich auch immer, wir haben jetzt gesehen, es waren relativ viele Unfälle in Ihrer Statistik, Frau Böhmer. Ich bin ein bisschen überrascht, die Zahlen bei Hahn waren jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch, aber Sie haben sie sicherlich von der Polizei, wir haben in den letzten beiden Jahren, glaube ich, 6 Unfälle gehabt, wo es auch keinen, insgesamt in beiden Jahren, also pro Jahr 3, wo es auch keinen ausgemachten Unfallschwerpunkt gab, der irgendwie feststellbar war. Also die sind irgendwo verteilt im Bereich der gesamten Fußgängerzone. Und die Fußgängerzone in Erfurt ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr enge Bereiche, also im Bereich Fischmarkt, Marktstraße, Schlösserstraße, wo eigentlich fast dieses Prinzip Straße-Gehweg da ist, weil man es gar nicht anders machen kann, auch aufgrund der großen Stadtbahndichte, die wir dort haben. In dem einen Bereich, den wir noch nicht geöffnet haben, das ist ja letztlich dieser, sehe ich eigentlich auch nicht unbedingt die Möglichkeit, den zu öffnen, weil dort haben wir genau diese Platzsituation und dort sind eben diese angesprochenen Interaktionen ausgesprochen problematisch. Jeder kennt das, der Fußgänger bleibt stehen, dreht sich, wechselt ganz unvermittelt mit in seine Richtung und die sind relativ problematisch. Ich glaube aber, dass wir hier seit Jahren einen ganz guten Kompromiss gefunden haben, wo Radfahrer und Fußgänger sich so einigermaßen vertragen. Also wir werden nicht demnächst weitere Teile der Fußgängerzone öffnen, weil ich es durchaus auch akzeptabel finde, in bestimmten Bereichen das Fahrrad zu schieben. Wir werden immer Kritiker haben an der Stelle. Insbesondere kommt die Kritik sicherlich auch berechtigt von den Seniorenverbänden, weil gerade die alten Menschen sich besonders bedroht fühlen, aber auch durch die Problematik Straßenbahn, dort kommen diese Dinge zusammen. Aber insgesamt glaube ich, ist unser größtes Problem natürlich die Rücksichtslosigkeit von bestimmten Radfahrern an der Stelle. Und das zeigen auch Befragungen. Wir haben das mal gemacht im Jahr 2016. Wichtige Aspekte für mehr Fußgängerfreundlichkeit und steht ganz klar an erster Stelle rücksichtsvoller Umgang der Verkehrsteilnehmer miteinander. Das scheint mir das Wichtigste zu sein und dazu dienen sicherlich auch solche Kampagnen. Eine Frage vielleicht noch, welche Ziele haben wir, was wollen wir künftig verbessern? Es ist in Ihrer Untersuchung sehr schön herausgekommen, es gibt ja eine ganze Menge Ziele, die wirklich als Radfahrer, die in die Innenstadt wollen, die werden dort weiterfahren, aber es gibt auch welche, die fahren durch. Und dort kann man natürlich Trassen ausweisen, die aus meiner Sicht relativ selbsterklärend sein sollten, dass ich eben nicht durch die sensibelsten Bereiche der Fußgängerzone fahren muss, wenn ich da gar nicht hin möchte. Das ist ein Stückchen, was wir auch in unserem Verkehrsentwicklungsplan für die Innenstadt herausgearbeitet haben, dass wir sogenannte Durchfahrtstrassen geschaffen haben oder schaffen wollen, die nicht die sensibelsten Bereiche berühren, aber durch eine gute Oberflächengestaltung eigentlich fast selbsterklärend den Radfahrer darauf leiten. Gerade für die Radfahrer, die ihr Ziel in der Innenstadt haben, ist es aus meiner Sicht wichtig, an den Eingangsstellen auch gezielt Fahrradabstellanlagen zu konzentrieren. Denn wir haben auch gesehen, die Radfahrer haben meistens nicht nur ein Ziel in der Innenstadt. Und es ist manchmal müßig, irgendwo das Fahrrad abzustellen, dort einzukaufen und dann 300 Meter weiter den nächsten Einkauf zu haben. Da kann ich es, glaube ich, auch an dieser Stelle stehen lassen. Und das finde ich eigentlich strategisch wichtig, dass man gezielt, und das ist vielleicht auch übertragbar, an diesen Eingangssituationen konzentriert Fahrradabstellanlagen, wenn die Räumlichkeit das erlaubt, anordnet und dann wirklich so eine Mischung schafft, ich fahre mit dem Fahrrad in die Innenstadt, aber dort in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, in bestimmten Bereichen, bewege ich mich dann als Fußgänger weiter. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich denke, bringen möchte, mit der wir hier eigentlich arbeiten.
Ich kann jetzt gar nicht so viel zur Geschichte der Fußgängerzone in Weimar erzählen. Ich bin jetzt seit 4 Wochen Verkehrsplaner in der Stadt Weimar. Eins kann ich Ihnen erzählen, wir hatten auch mal eine Straßenbahn in Weimar, die fuhr nämlich durch die Eberstraße durch. Ist aber schon ungefähr 80, 90 Jahre her. Nichtsdestotrotz, ganz kurz zur Situation in Weimar. In Weimar haben wir eine relativ komplexe, große Fußgängerzone. Wir haben die Fußgängerzone, die komplett, also nicht komplett, sondern die ist für den Radverkehr, sind Teile der Fußgängerzone frei, das ist zum Beispiel Markt, Bündnischenstraße. Es sind aber Teile für den Radverkehr nur von 20 bis 6, bis 9 Uhr in der Früh frei. Das ist Schillerstraße, Theaterplatz, die Weiterführung zum Goetheplatz und ganz wichtig, diese Verbindung auch hier, die eigentlich wahrscheinlich für den Radverkehr in Weimar relativ relevant ist. Ich muss gerade mal schauen, genau, ich habe hier mal so einen Übersichtsplan über die Umfahrung des Radverkehrs laut unseres Radverkehrskonzeptes. Also wir haben quasi hier die Fußgängerzone, von der ich gerade sprach, die nur nachts oder im Abendbereich geöffnet ist und die Bereiche haben wir hier, die Fußgängerzonen, die für den Radverkehr komplett durchgängig sind. Die grünen Flächen oder grünen Zeichen, Striche, Straßen sind quasi die empfohlene Radwegeführung um den Bereich der Fußgängerzone herum. Ist vielleicht lächerlich für große Städte, München oder Berlin oder Wien. Es sind eigentlich keine großen Umwege, aber für so eine kleine Stadt wie Weimar ist das wirklich ein großer Umweg, hier am Park entlang Schloss und dann den Innenstadtbereich zu durchfahren. Diese Verbindung hier, wenn die offen wäre, wäre das extrem hilfreich. Es wäre wirklich ein großer Vorteil für die Durchlässigkeit des Radverkehrs. Ist aber auch sehr, sehr schwierig, weil wir gerade hier, ich sprach vorhin die Kutschen an, großes Problem auch in Weimar, denn die Kutschen fahren nämlich auch, würden auch so gerne hier durchfahren, dürfen sie nicht, weil wir hier wirklich sehr, sehr viele Interessengruppen haben, die hier ja, Einspruch erheben. Das sind die Touristiker, ist der Seniorenbeirat, Behindertenbeirat. Einzelhandel hat, glaube ich, gar nicht so ein großes Problem damit. Ja, es sind aber trotzdem, man merkt es wie bei allen anderen auch, große Interessengruppen, die dabei sind. noch zu den Unfallkennzahlen. Wir haben in den letzten 3 Jahren in Weimar genau einen einzigen Unfall im Bereich der Fußgängerzone gehabt. Und es war dummerweise genau dieser eine Unfall im Jahr 2016, als es darum ging, ob wir unsere Fußgängerzone öffnen. Und das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Das ist wirklich genau ein Monat vor der Entscheidung, dieser Unfall passiert ist. Und sonst könnte ich vielleicht viel mehr erzählen, wie das hier angekommen ist in Weimar. Und das war es auch schon. Großzügig. Danke.
Ja, zu Dresden. Wir haben unsere Fußgängerzonen für mich gefühlt schon, ich bin erst in den 90er Jahren nach Dresden gekommen zum Studieren, da waren die schon offen. Es gab dann mal ein kurzes Hin und Her in den 90ern, aber jetzt sind sie irgendwie dauerhaft offen, niemand kann mir so richtig sagen, wann genau. Grundlegende Probleme haben wir jetzt nicht. Es gibt keine Unfallauffälligkeit, es gibt keine Unfallschwerpunkte. Es gibt natürlich vereinzelt Unfälle. Es ist auch mehr so das Konstrukt, hier ist der Hauptbahnhof. Oben dieses Runde, dieser Kreisverkehr, das ist der Albertplatz. Wir haben eine. Ich muss mal ganz kurz. Ja, genau. Das ist eine Fußgängerzone. Das ist die Brücke, die Albertbrücke, die wird momentan gebaut. Es gibt dort vermehrte Unfälle zwischen Fahrradfahrern, einfach weil es sehr schmal ist. Aufgrund der Baustelle ist nur ein geringer Bereich. Die Fahrradfahrer sozusagen knocken sich gegenseitig aus. Dann haben wir hier einen Bereich, der ist verkehrsberuhigter Bereich. Dieser Bereich ist Tempo 20 und hier unten haben wir wieder eine Fußgängerzone. So dass man das alles freigegeben, natürlich die Bereiche klar für den Radverkehr, aber auch unsere Fußgängerzonen sind freigegeben und so dass man sozusagen vom Hauptbahnhof bis hoch zum Albertplatz mit dem Fahrrad gut fahren kann. Wir haben nicht das Problem des Durchgangsverkehrs dort, weil wir in den Parallelachsen, vor allen Dingen auf der St. Petersburger Straße, mittlerweile sehr gute Radverkehrsanlagen haben. Wer also aus der Neustadt, typisches Studentenviertel, in die Uni möchte, der benutzt die St. Petersburger Straße und eben nicht diese Fußgängerzone, sodass wir jetzt das Problem mit schnell durchfahrendem Radverkehr nicht mehr haben. Wir hatten das zu dem Zeitpunkt, wo, wie gesagt, diese Radverkehrsanlagen hier noch nicht waren. Mittlerweile hat sich das etwas relativiert. Also wir haben jetzt wirklich keine schlimmeren Unfälle. Im Jahr 2017 habe ich es mir nochmal rausgezogen. Wie gesagt, auffällig ist dann die Augustusbrücke, weil Baustelle ist. Hier haben wir keinen Unfall, wo jetzt sagen wir Fußgänger und Radfahrer miteinander. Wir haben in der Prager Straße im Seitenraum hatten wir mal einen Unfall, wo zwischen Fußgänger und Radfahrer und auch im oberen Bereich. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, wirklich unauffällig. Es ist was? Aber immer wirklich das Problem ist, das subjektive Sicherheitsempfinden. Wenn ich E-Mails zu diesem Thema bekomme von Bürgern, dann ist es halt wirklich so, dass sie sagen, es wäre fast passiert und gestern war schon meine Frau in der Innenstadt und sie ist fast überfahren worden oder ich bin so erschrocken. Und ich denke, dass das, dass man das trotzdem beachten soll. Man kann denen jetzt nicht sagen, es ist ja nichts passiert, es war ja nur fast so. Sondern man muss das wirklich ernst nehmen, weil natürlich dann gerade auch ältere Personen dann irgendwann sagen, ich gehe überhaupt nicht mehr in die Innenstadt, das ist mir zu gefährlich. Sodass man dann wirklich das ernst nehmen muss, man muss es registrieren und man muss auch vor allem darauf reagieren. Und das ist natürlich immer ein ganz schwerer Punkt, wie reagiert man auf sowas. Also wir wollen halt unsere Fußgängerzone auf jeden Fall offen halten, müssen, und das hat es ja auch nochmal bestätigt, eine positive Öffentlichkeitsarbeit betreiben und müssen aber auch dem Radfahrer auch immer wieder sagen, dass er Rücksicht zu nehmen hat. Und man wirft es mir oft vor, aber ich sage auch immer wieder, § 1 Straßenverkehrsordnung gegenseitig Rücksichtnahme. Und das gilt natürlich immer zum Stärkeren, zum Schwächeren, der Autofahrer, auch der Radfahrer, der Radfahrer, der Fußgänger. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, haben wir gute Erfahrung gemacht mit Öffnung der Fußgängerzone.
Ja, auch an die Vertreter der Verbände die Frage, wie sind Ihre Erfahrungen, welche Probleme fallen Ihnen auf, welche kritischen Fragen müssen gestellt werden?
Ja, dann hier auch nochmal vom Fuß e.V. Der Fuß e.V. ist natürlich als Vertreter für den Fußverkehr sehr stark daran interessiert, dass man die Interessen vom Fußverkehr nicht jetzt für den Radverkehr quasi aufgibt. Also nach wie vor muss der Fußverkehr für die Fußgängerzone den obersten Vorrang haben und der Radfahrer muss sich dem entsprechend unterordnen. Die Frage, die mir persönlich aufkam, war die Schrittgeschwindigkeit. Es gab da in dem Planungsbogen gab es zum Beispiel jetzt die Angabe von den 15 km/h. Ich habe noch andere Urteile, da sind halt 4 km/h oder 8 km/h. Laut Wissenschaft sind es 4,84 km/h pro Stunde, also km/h, die der Fußgänger geht. Und ich glaube auch gerade in der Diskussion mit den älteren Beteiligten oder vielleicht halt nicht ganz so, also mobilitätseingeschränkten Personen, müssen wir darauf achten, dass 15 km/h die dreifache Geschwindigkeit sozusagen dann doch für dieses subjektive Empfinden dann vielleicht doch ein zu großer Unterschied ist, sodass wir vielleicht sagen, okay, vielleicht sind es 10 km/h. Ein weiteres gutes Beispiel fand ich jetzt sehen wir uns nicht mehr, St. Petersburger Straße in Dresden, wo man gesehen hat, okay, vielleicht ist erstmal im Ersteren, müssen wir vielleicht erstmal Alternativen schaffen, also fernab der Fußgängerzone sozusagen parallele Wege oder richtige, gute Radverkehrsstrukturen schaffen, damit wir diese Konfliktfelder erstmal gar nicht haben. Des Weiteren finde ich halt auch ein Problem, also gerade im Innenstadtbereich mit den Fahrradabstellanlagen, dass wir jetzt schon das Problem haben, dass wir kaum Platz haben oder Flächen frei halten können, weil natürlich auch die Mieter in irgendeiner Weise eine große Rolle spielen oder die Mieteinnahmen, sodass wir gar keine Chance haben, wirklich mal eben ein paar Stellplätze frei zu machen und das halt auch im hohen Stellenbereich. Deswegen ist halt wirklich die Idee von den zentralen Stellen bei Eingang und Ausgang sozusagen von diesen Fußgängerzonen für große Fahrradstellplätze vielleicht eher die Alternative als den Radverkehr wirklich in die Innenstadt reinzuholen, weil man sich dazu natürlich zusätzlich wieder Konflikte schafft dadurch, rein von der Stellplatzproblematik. Genau. Was ich auf jeden Fall richtig gut fand, waren die Ergebnisse. Also im Endeffekt, wenn man es eröffnet, passiert rein rechnerisch oder rein wissenschaftlich erstmal nicht so viel, aber was wir auf jeden Fall immer beachten müssen, ist diese subjektive Sicherheit und da sind natürlich diese Kampagnen genau der richtige Weg dafür. Ja, das wär's erstmal.
Ja, gut, also ich persönlich stehe nach wie vor der Eröffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr kritisch gegenüber bis ablehnend, weil hierdurch eine große Unfallgefahr besteht. Es ist ja so, dass, wie ich schon angedeutet habe, es nicht nur mit Rücksichtnahme getan ist. Es gibt ja viele Menschen, die die Situation, in der sie sich befinden, gar nicht erfassen können. Ein Blinder kann keinen Blickkontakt aufnehmen. Er hört zum 10. Mal den Radfahrer nicht, das gleiche bei der E-Mobilität. Und hieraus entstehen große Gefahrensituationen, nicht nur für den Betroffenen an sich, sondern für den Radfahrer im gleichen Fall. Wenn ich mir dran oder vorstelle, dass eine ältere Dame zum Einkauf mit dem Rad in die Innenstadt fährt, nutzt das Rad als Transportmittel, logischerweise, ist vielleicht aufgrund ihrer körperlichen Situation noch etwas unsicher auf dem Rad und es kommt dann zu einer Konfrontation mit dem Fußgänger, dann kann das schon tödlich ausgehen. Und ich möchte daran erinnern, auch wenn es schon Jahre her ist, in Gera hat es einen derartigen Fall gegeben. Ich weiß nicht, der Herr Brücker wird da vielleicht eher wissen als ich, weil ich ja viel später zugezogen bin. Aber solche Sachen sind nicht auszuschließen. Die Dunkelziffer der Unfälle, haben wir ja gehört heute, ist sehr, oder Konfrontation, ist sehr hoch und hat sicherlich die verschiedensten Ursachen. Einmal, dass die Betroffenen gar nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Zum anderen, dass das vielleicht nur dann ja, als minimal eingestuft wird und man weiß auch nicht, wie man bei den zuständigen Behörden dann so ankommt, wenn man das sagt. Also lasse ich es lieber, das zu melden. Und es kommt ja am Ende auch dazu oftmals, dass gerade diesejenigen, die Personen, die also die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind, vielleicht noch sich schlecht auf den Beinen halten, so wie es gerade gesagt wurde, die vermeiden dann in die Innenstadt zu gehen. Gerade für diesen Personenkreis ist es aus meiner beruflichen Erfahrung sehr wichtig, aber dass die sich aktiv betätigen, dass die Einkaufsmöglichkeiten Einkaufsbummel machen, gerade die älteren Herrschaften, das ist für die eine körperliche Ertüchtigung. Und wenn die aber dann von unseren Gehwegen und von den Fußgängerzonen verdrängt werden, dann kommt die in eine Situation, wo sie noch viel mehr Inaktivität also entfalten, was letztlich dazu führt, ja, dass die Gesellschaft die Reifenpflegefälle produziert. Ich habe das vor 10 Jahren, vor guten 10 Jahren sogar mal so gehört, als dem Bundesverkehrsministerium damals in einem anderen Projekt, wo die gleiche Situation da so dargestellt worden ist, zu meiner völligen Überraschung. Aber es wird so gesehen und es ist die Realität aus der Praxis. Schauen Sie sich um unseren älteren Leuten. Ja, die sagen ja, nö, da gehe ich nicht mehr hin. Da ist der Radverkehr, da ist alles zugestellt, da fühle ich mich unsicher. Meine Sendung bringt früh der Nachbar mit und mein Sohn wollte dann auch die Zeitung und da bin ich versorgt. Und das darf nicht sein, wir müssen unsere älteren Leute in die Innenstadt holen.
Ja, wie Sie wahrscheinlich sehen, bin ich nicht Tina Kunert, sondern Friedrich Falke für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Zunächst einmal finde ich es aus Sicht eines Fahrradverbandes erfreulich, dass die Studie nichts und vor allem nichts Neues ergeben hat, was gegen die Öffnung von Fußgängerbereichen für den Radverkehr spricht. Deutlich wurde auch aus den Vorträgen heute, es gibt ganz unterschiedliche Fußgängerzonen, die man nicht alle über einen Kamm scheren kann. Oft sind es einfach Innenstadtbereiche, wo ich sage mal, im Prinzip nichts los ist, die aber aus historischen Gründen oder wegen des Stadtbildes oder ähnlichem in die Gesamtfußgängerzone mit einbezogen sind. Es ist, denke ich, immer eine Einzelfallprüfung auf jeden Fall vorzunehmen. Was ich aber fast etwas skurril finde an der Studie, und an der ganzen Debatte, auch wie wir sie hier heute haben. Und das ist offenbar noch gar nicht so richtig aufgefallen. Wir machen hier eine Vorher-Nachher-Betrachtung und stellen fest, etwa in Gera, geändert hat sich nichts. Wobei vorher das Verhalten, dort zu fahren, verboten war. Und jetzt ist es erlaubt. Da muss man sich mal fragen, welche Wirkung hat eigentlich das Verbot gehabt, respektive ist es nötig? Die zweite Frage, und die ist fast genauso, das ist nämlich das Thema Schrittgeschwindigkeit. Der Kollege sprach es eben schon an. Das steht so in der Straßenverkehrsordnung, Schrittgeschwindigkeit. Die Praxis sieht offenbar völlig anders aus. Die Praxis sieht völlig anders aus und trotzdem passiert nicht wirklich ernsthaft was. Also in den allermeisten Fällen. Die Unfallraten jedenfalls in den Fußgängerbereichen, die Platz haben, in der Gera, wo halt nichts mehr los ist heutzutage, sprechen da eine deutliche Sprache. Das wirft für mich als Juristen sozusagen die Frage eigentlich schon auf, Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit ist nur dann zulässig, wenn sie durch eine Gefahr oder dergleichen gerechtfertigt ist. Ist also eigentlich diese einschränkende Formulierung in der Straßenverkehrsordnung überhaupt angemessen? Könnte man nicht zurückgehen auf eine Formulierung wie die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr anzupassen? Ganz klar Priorität der Fußgängerbereich, das müsste auch nicht in Abrede stellen. Und wie Sie eben sagten, ganz klar Aufklärungsarbeit nötig, immer darauf hinweisen, der Fußgänger ist hier derjenige, um den es in erster Linie geht. Aber welchen Sinn soll es haben, in einer Fußgängerzone zwischen 21, also in Gera zwischen 21 Uhr, es gibt belegte Bestände. Aber bei Dunkelheit zwischen 21 und 6 Uhr nur Schrittgeschwindigkeit zu fahren, wo in den nächsten 3 Stunden kein Fußgänger vorbeikommt. Insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr ist es ja auch so, dass in den Fußgängerzonen noch nichts los. Auf den anderen Straßen sehr wohl. Und die Innenstädte sind ja durchaus Bereiche, in denen in den vergangenen Jahrhunderten die Hauptverkehrswege aus dem Umland sich trafen, bündelten, kreuzten. Das sind häufig die klassischen direkten Routen, die insbesondere auch für den Radverkehr, etwa im morgendlichen Berufsverkehr, der häufig die Innenstadt quert, sinnvolle Verbindungen sind und für eine Entzerrung mit dem übrigen Verkehr sorgen könnten, wenn man das insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr auch verstärkt für den Radverkehr nutzt, ohne dass es dort tatsächlich zu Konflikten mit dem Fußgängerverkehr käme. Selbstverständlich gibt es Fußgängerzonen, aber in Thüringen wahrscheinlich nicht, wo so viel Fußgängerverkehr ist, in Thüringen vielleicht mal an Adventssamstagen, aber sonst auch nicht ernsthaft, dass eine Kompatibilität von Rad- und Fußverkehr nicht gegeben ist. Das ist ganz klar, aber wird es weniger. Und wenn man eine Straßenbahn da durchfahren lässt, muss man doch wohl aussehen, die Konflikte bestehen dann eher zwischen Straßenbahn und Radverkehr als zwischen dem Fußgängerverkehr und Radverkehr, wenn die Straßenbahn nicht da wäre. Insofern freuen wir uns eigentlich an dem Ergebnis der Studie und denken, dass sie ein guter Ansatzpunkt sei, einiges an manchen Orten, aber vielleicht auch grundlegend zu bedenken, zu überdenken. Wobei ich es auch erfreulich finde, dass man versucht hat, eine Imagekampagne zu betreiben, Aufklärung zu betreiben, dass eben die Verkehrsteilnehmer gut miteinander umgehen, weder einander belästigen noch gar gefährden oder schädigen.
Ja, angesprochen worden ist ja eben das Thema, wie ist die Wirkung von Verboten oder wie kann man überhaupt prüfen, ob Schrittgeschwindigkeit oder Verbote eingehalten werden. Meine erste Frage an Herrn Kienzle: Brauchen wir mehr Kontrollen? Brauchen wir möglicherweise Polizisten, die geschult werden, Schrittgeschwindigkeit zu erkennen, wie es in Schaffenburg gemacht wurde?
Ganz schwierige Frage. Natürlich wird Kontrolle immer dazu führen, dass die Regeln eingehalten werden. Aber wir wissen eigentlich alle, dass die Kapazitäten für die Kontrollen wahrscheinlich nirgendwo ausreichend vorhanden sind. Das Thema Verbote, was Herr Frank jetzt angesprochen hat, da möchte ich vielleicht nochmal ein Beispiel geben, was wir auch in Erfurt hatten. Also Frau Große kennt das auch. Wir haben lange diskutiert über die Öffnung des Bahnhofstunnels. Der ist seinerzeit für Radfahrer eigentlich geplant worden, als er fertig war, wurde für Radfahrer gesperrt und die mussten dadurch schieben. Und so ähnlich ist es auch in der Fußgängerzone. Ich glaube, eine relativ hohe Akzeptanz oder ein gewisses Bewusstsein, dass ich etwas falsch mache, führt auch zu einer gewissen Rücksichtnahme. Ich habe so eine Grauzone. Ich weiß, ich mache etwas, was ich nicht tun dürfte, also bin ich vorsichtig. Wenn ich es legitimiere, habe ich so ein bisschen freie Fahrt an der Stelle. Also ich glaube, da ist schon noch ein Unterschied, auch wenn es rechtlich schwer bewertbar sein wird. Insofern plädiere ich dafür, ganz einfach ist es nicht, das einfach freizugeben. Aber das Thema Kontrolle, Große, natürlich würde mehr Kontrolle gut tun an der Stelle. Und ich glaube, wir würden gerade die konfliktträchtigen Radfahrer in den Fußgängerzonen, die eigentlich häufig das Image für alle Radfahrer ein Stückchen weit verderben, die könnten noch besser rausfiltern an der Stelle. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Wir haben in Erfurt sporadische Kontrollen, die sind auch manchmal sehr originell. Da wird statt Geld abzukassieren, werden Zitronen verteilt. Da kann man darüber denken, was man will. Aber ich glaube, die Polizei würde das ja auch machen, aber die Kapazitäten sind einfach nicht vorhanden. Und ich denke, solche Maßnahmen sind wahrscheinlich doch immer noch bei allem Respekt, aber die besten Massivmaßnahmen könnten das meiste erreichen. Das Thema Messen von Schrittgeschwindigkeit, das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Wir können ja auch nicht fordern, dass der Radfahrer weiß, wie schnell er fährt. Es gehört nicht dazu, dass ich einen Tachometer am Fahrrad habe. Das sind immer relativ schwierige Dinge und ich glaube, sie hängen auch immer von den konkreten Bedingungen ab. Es ist eben richtig gesagt worden, in Bereichen, wo nicht viel los wird, wir haben in den Verkehrsbrückenbereichen genau die gleiche Problematik. Warum sollte ich dort Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn der abends kaum jemand mehr da ist? Das werde ich auch nie vermitteln können. Aber es sind eben genau diese rechtlichen Grauzonen, die wir haben. Das ist wirklich schwierig.
Ja, meine nächste Frage richtet sich an Offenbach. Wir haben ja einen immer höheren Anteil nicht deutschsprachiger Bevölkerung und in Offenbach einen besonders hohen Anteil. Wie können solche Sprachbarrieren umgangen werden? Also wenn ich da um das Aufschreiben von Schrittgeschwindigkeit, dann wird das ja möglicherweise gar nicht verstanden.
Naja, also ich glaube, dass selbst wenn man es versteht, dann wird es ignoriert von den Leuten, die es verstehen. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Problem im Verständnis der Schilder gibt. Vielleicht gibt es, aber das haben wir, muss man sagen, muss man sehr vorsichtig sein, weil wir das wissenschaftlich nicht untersucht haben. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede im Verhalten. Das sieht man ja allein schon, wenn jemand sieht, wenn man in Italien Auto fährt, ist es dort auf der Straße eine völlig andere Mentalität als hier in Deutschland. Die einen sind forscher und schneller, die anderen eher etwas zurückhaltender und auf Regeln bedacht. Also kulturelle Unterschiede mag es schon geben, dass es sich dabei allerdings um sprachliche Probleme handelt, würde ich jetzt aus unserer Erfahrung mal nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem im Verständnis gibt, dass die Leute es einfach nicht wissen, sondern es ist eher, und das ist das Problem über alle Kulturen, ist ein Problem, das wurde schon mehrfach gesagt, der Rücksichtslosigkeit und nicht ein Problem der Sprache oder der Kultur.
eine Frage nach Dresden, dann korrigiere ich. Wie sieht es denn aus? Nutzt kreative Beschilderung? Glauben Sie, dass es Sinn macht?
Also erstmals vorangestellt zu sagen, die Straßenverkehrsbehörde in Dresden ordnet nicht kreativ an, also ist sehr konservativ und hält sich an die Vorgaben der STVO. Natürlich haben wir auch Diskussionen geführt, an welchen Stellen wir sogenannte nicht STVO-konforme Beschilderung anordnen können. Es gibt da zum Beispiel den Elberad- und Elbe-Wanderweg. Im Verlauf dessen sind noch verschiedene Biergärten, es gibt Spielplätze, sodass wir auch an einem bestimmten, also im Fährgarten in Johannstadt, Unfallauffälligkeiten gemerkt haben. Wir haben uns natürlich dann dort Gedanken gemacht, wie können wir einschreiten, ein Piktogramm mit so einem Speedbumps, also mit Huckeln auf dem Weg, das wollten wir aber auch nicht machen, weil das ja auch wieder einen Unfall, eine Unfallerhöhung oder eine Verringerung der Verkehrssicherheit dann darstellt. Wir haben uns damals dann entschieden, so Schilder aufzustellen, die vielleicht den Anschein haben, sie sind ein Verkehrsschild, das sind einfach halt quergeschweißte Schilder mit halt grün drauf, so wie auch auf die Wegweisung gestaltet ist, wo dann eben drauf steht, nehmen Rücksicht auf unsere Kinder, da wo der Spielplatz ist, oder achten Sie auf querende Personen in diesen Bereichen. Wir haben dazu allerdings keine Vorher-Nachher-Untersuchungen gemacht, sodass wir gesagt haben, okay, wir stellen diese Hinweisschilder auf und hoffen, dass sie sozusagen ein bisschen nochmal kurz diesen Schluck auf im Gehirn erzeugen. Ach so, hier ist ja was, hier kommt was, hier muss ich drauf achten. Wenn Sie allerdings einen Rennradfahrer haben, der dort sein tägliches Training absolviert, dem wird es ganz egal sein. Da muss ich aber sagen, es sind Einzelfälle. Man muss halt wirklich immer sehen, der große Prozentsatz der Radfahrer fahren rücksichtsvoll, die halten sich auch an die Verkehrsregeln. Es ist nur leider so, dass eben dieser geringe Prozentsatz, die sich nicht an die Regeln halten, auch diese sind, die uns im Gedächtnis bleiben und die dann eben, wie ja auch schon gesagt wurde, ganz oft dann alles wieder zunichte machen. Wir haben, was wir eben noch haben, wir haben, das ist ja auch abgebildet im Leitfaden, wir haben uns natürlich überlegt, Sie haben ja diese, oder Sie sehen ja gerade diesen lilanen Streifen, da besteht für Sie die Möglichkeit, zur Weihnachtszeit sich vom Hauptbahnhof bis zum Alpenplatz durchzutrinken, weil das ist irgendwie alles ein gigantischer Weihnachtsmarkt, also da tut sich wirklich Weihnachtsmarkt an Weihnachtsmarkt und Bude an Bude gliedern und wir uns natürlich überlegt haben, für die Zeit jetzt einen Radfahrer rausnehmen, ist vielleicht auch ungünstig. Wir überlegen im Moment, mobile Abstellanlagen vermehrt an diesen Punkten zu errichten, dass sozusagen der Radfahrer halt in die Nähe fährt, dort aber das Fahrrad abstellt und dann sozusagen den Weihnachtsmarkt besucht und eben nicht versucht, mit dem Fahrrad so in diesen Bereichen noch einzufahren. Und was wir dann noch lange diskutiert haben, was jetzt auch nicht unbedingt die Straßenverkehrsbehörde dann abgesegnet hat, aber gesagt hat, naja, okay, dann nehmen wir das wie einen Hinweis, dass eben der Radverkehr dann in die Bereiche der Fußgängerzone gelenkt wird, die jetzt nicht so massiv durch Buden oder durch Fußgängerverkehr belegt sind. Also es gibt da eben gerade auf der Prager Straße noch Seitenbereiche und da hat man diese Beschilderung aufgestellt, weil prinzipiell ist es halt eine Fußgängerzone und in dieser Zone, generell in Zonen, sind zusätzliche Verkehrszeichen brauchen sie nicht, sind nicht erlaubt, also müssen nicht aufgestellt werden. Und das ist natürlich die Krux gewesen. Jetzt haben wir dort noch zusätzliche Verkehrszeichen in eine Zone gestellt und das ist verkehrsrechtlich eben ein Fehler. Aber wir haben es gemacht, es ist gut angenommen worden und ich denke auch der Radfahrer war in dem Moment auch glücklich, den Hinweis zu bekommen, dass er dort eine Strecke hat, wo er schneller durchkommt. Aber kreativ, nein, da nutzen wir keine Verkehrszeichen.
Okay, eine Frage an den Vertreter aus Gera. Funktioniert das Miteinander in kleinen Städten besser als in großen, weil man vielleicht mehr soziale Kontrolle hat, wenn man sich kennt?
Da würde ich erst mal fragen, wo gehen bei Ihnen die kleinen Städte los? Okay, also bei 95.000 sind wir bei kleinen Städten. Da kennt man natürlich, in liegt man tut der Sache nicht jeder jeden. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich dramatische Hintergründe hat für unser Thema hier. Ich denke viel eher, dass es so ist, wie es ja jetzt auch schon gesagt wird, dass die Dichte an Fußgängern tatsächlich was ganz Entscheidendes ist, was für den Radfahrer augenscheinlich ist, wie er sein Fahrverhalten einrichtet. Das eine ist sicher die Längsneigung, wo er sagt, okay, hier kann ich mich einfach mal rollen lassen. Das kennt jeder Radfahrer selbst. Aber wir haben im Beispiel der Sorge in der westlichen Fortführung geht mit ebenso 3-4% dann im unteren Bereich die sogenannte Bachgasse weiter, auffallend, deutlich enger, schmaler, von der Gestaltung her im Gegensatz zu diesem historischen Pflaster, ganz glatter Belag, wo man eigentlich wunderschön eigentlich schnell Fahrrad fahren könnte. Aber durch diese Enge, dort mehr Fußgänger als auf der Sorge, gibt es dort keinerlei Probleme mit dem Radverkehr, weil der Radfahrer sich einfach dem Fußgängerverkehr unterordnet. Egal, ob das ein Einheimischer ist, ob er denjenigen kennt oder nicht kennt. Ich denke schon, dass dieser optische Eindruck von der Verkehrsfläche auf den Radfahrer einen ganz entscheidenden Eindruck gibt und damit auch auf sein Fahrverhalten.
Ja, die nächste Frage geht an die Vertreterin aus Weimar. Die hat eigentlich Frau Bürgerfunk schon gestellt. Warum? Also gibt es Gründe dafür, dass in Weimar viele Leute den Fahrrad durch die Fußgängerzone fahren, dort wo es gesperrt ist?
Ja, ich habe es eben auch gezeigt, weil einfach die Umfahrung der Fußgängerzone ein für Weimar vom Verhältnis doch großer Umweg ist. Der Umweg beträgt 800 Meter, ist vielleicht für viele nicht viel, aber für Weimar ist das schon doch relativ viel für den Radverkehr. Und was mich ein bisschen überrascht, aber tatsächlich die 25%, die durch Weimar durch die Fußgängerzone durchfahren, dass die kein Ziel haben. Und da hatte ich immer die Vermutung, dass das gar nicht so eine große, zumindest die Schillerstraße, dass da nicht so viele Leute durchfahren. Dass viele durch diesen schmalen Streifen, den ich eben gezeigt habe, durchfahren, das ist verständlich, weil das ist wirklich eine der wesentlichen Nord-Süd-Verbindungen für den Radverkehr. Deswegen ist es wirklich eine interessante Sache, da zu schauen, was da passiert. Aber die Frage erklärt sich da einfach dadurch, es gibt keine richtig guten Alternativen, um die Fußgängerzone zu umfahren.
Ja, dann mal eine kurze Frage an alle. Jeder vielleicht einen Satz dazu. Wo sehen Sie persönlich Ansatzpunkte, dass man die Bedingungen für das sichere Miteinander von Fußgängern und Radfahrern verbessern kann? Sollen wir jetzt wirklich mehr Schulungen durchführen für junge Menschen oder für Menschen in höheren Klassen oder für Erwachsene? Sollen wir Kampagnenarbeit leisten? Oder was sollen wir tun, damit sich das Miteinander von Fuß und Rad verbessert?
Ja, fange ich mal kurz an. Ich glaube, das, was heute auch so ein bisschen rausgekommen ist, dass halt so Richtung Datenerhebung, dass es da bisher noch gar nicht so richtig die richtigen Zahlen gibt. Und ich glaube auch im Zuge, dass die Technologie von Messen, von Sensorik und so weiter eigentlich immer günstiger wird und man mittlerweile schon fast alles mit dem Smartphone machen kann, ist es vielleicht irgendwann für eine Stadt auch attraktiv, ähnlich der Verkehrstelematik, wie sie jetzt schon auf Autobahnen vorherrscht, einfach doch selber dann Erhebungen, so wie sie jetzt auch schon in London passieren, selber Erhebungen in Sachen Fußverkehr und Radverkehr auch selber durchzuführen. Und das auch in regelmäßigen Abständen, einfach mit fester Sensorik sozusagen. Und dann hat man natürlich dann auch eine Datengrundlage und kann natürlich den Leuten, die sich dann halt melden bei Ihnen, kann man dann sagen, hier, guck mal auf die Zahlen, die Statistik, wir haben jetzt geöffnet, hier ist nichts passiert. Oder man sagt halt, okay, hier ist was passiert, jetzt muss man hier irgendwie reagieren. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, um da halt einfach auch politisch da einfach richtig zu agieren.
Ja, sicherlich ist das wichtig, das aufeinander zugehen. Und ich muss auch sagen, das habe ich vor uns vergessen zu sagen, wir haben eigentlich nichts gegen Radfahrer. Wir Blinden und Sehbehinderten fahren ja selber Rad, also sprich Tandem. Und deswegen ist es so, dass wir uns auf jeden Fall den Fahrradclub anschließen und auffordern, dass hier für den Fahrradverkehr sichere Verkehrsflächen geschaffen werden. Das ist aus unserer Sicht sehr wichtig, denn wir hatten ja nicht gerade ohne Grund vor etwa 10, 15 Jahren ein gemeinsames Positionspapier mit dem Thüringer Allgemeinen Deutschen Fahrradclub geschaffen, was heute sicherlich etwas wieder überarbeitet werden müsste aufgrund der aktuellen Stand der Technik, aber von den Verhaltensweisen, die wir gerne drin abgebildet hatten, haben die bestimmt heute noch Gültigkeit.
Das ist sicherlich so, wie mein Nachbar eben sagte, ein bisschen mehr auf die Frage bezogen, wo könnte man ansetzen? Immer die Frage, Welche Art von Aufklärungsarbeit hat heutzutage Erfolg? Das Mediennutzungsverhalten hat sich stark verändert, ist sehr differenziert, es ist schwierig, wie man viele Menschen erreichen kann. In Thüringen würde ich einen Ansatzpunkt durchaus sehen, der bisher aus meiner Sicht vernachlässigt wird, das ist nämlich das Thema Verkehrserziehung an den Schulen, sagen wir, jenseits der Grundschule. Ja, es ist an sich in der vierten Klasse so ziemlich Schluss. Da ist diese sogenannte Radfahrausbildung, die völlig unzureichend ist, weil sie im Schulraum stattfindet und die Kinder auch in einem Zeitraum erreicht, wo sie vieles noch gar nicht erfassen, geschweige denn umsetzen können. Da ist, denke ich, die öffentliche Hand durchaus gefragt und hätte auch Handlungsmöglichkeiten.
Ich habe eigentlich nur zwei Punkte. Das erste ist miteinander reden und das zweite ist mit Kampagnen. Also ich glaube, damit kann man ganz, ganz viel erreichen.
Ich würde auch nochmal was sagen. Also, es wird uns auch in Zukunft nicht gelingen, wie das eben gesagt wird, dass wir nur getrennte Wege haben werden. Dafür sind die Städte einfach zu eng und die Bedürfnisse sind da. Wir werden miteinander auskommen müssen. Kampagnen sind ein richtiger Weg, was ich auch immer sage, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zivilcourage von allen selbst, die Leute mal selber ansprechen als Radfahrer, vielleicht einen anderen Radfahrer mal ansprechen, du fährst ja eigentlich zu schnell und da gibt es immer Wechselbeziehungen. Also ich denke, das ist vielleicht das, was man sagt, also bemühen wir uns mal alle zusammen, da was zu verbessern.
Auch von mir noch, bei uns ist vorgesehen, aufbauend auf dem Ergebnis der Untersuchung im Fachausschuss Bau und Verkehr zu entscheiden über die künftige Öffnung der Sorge für den Radverkehr noch vor der Sommerpause. Wenn es, was ich jetzt anhand der Ergebnisse mir erhoffe, dazu kommt, gehe ich aber auch davon aus, dass man die Dinge, die wir miteinander schon mal besprochen haben, Frau Böhmer, in diesen Stadtinformationsanlagen auf der Sorge, dort wo die Längsneigung ist, dann auch regelmäßig Poster mit einer Aufforderung zum Langsamfahren dort reinbringen. Das war halt nicht, was man locker dort kann, theoretisch 20 fährt, sondern nur gegebenenfalls die Hälfte. Danke.
Ja, dann möchte ich das Projekt nochmal zusammenfassen, heute den Tag zusammenfassen. Grundsätzlich funktioniert also eine Öffnung von Fußgängerzonen ganz gut. Es gibt objektiv wenig Gründe, die dagegen sprechen. Allerdings bleibt es dabei, dass es eben Menschen gibt, die für die eine Öffnung einen schweren Eingriff darstellt und eben eine schwierige Situation darstellt. Und damit bleiben wir bei einem Widerspruch, den wir eben kaum lösen können. Außer eben dadurch, dass wir alle versuchen, besser miteinander auszukommen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und uns gemeinsam zum Raum zu nehmen. Jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal meinen herzlichen Dank aussprechen an alle Beteiligten an dem Projekt, vor allem natürlich an diejenigen, die uns das ermöglicht haben, die es finanziert haben, das BMVI, das UBA, das TWL, die Stadt Offenbach, die Verbände, die sich beteiligt haben. Vielen Dank an Frau Böhmer, die natürlich den großen Teil der Arbeit bewältigt hat. Danke auch an die Studierenden, heute sind zwei hier, Herr Unger und Frau Wagner, die uns natürlich ganz leise unterstützt haben beim Datenausgaben und Datenerheben. Und es waren natürlich noch unzählige weitere Studenten bei der Datenerhebung beteiligt, die heute nicht da sind. Und natürlich schön, dass überhaupt an der FAA für die Möglichkeit besteht, so ein Projekt durchzuführen und natürlich auch hier diese Tagung zu veranstalten. Ja, und ich hoffe und wünsche, dass wir mit dem Projekt, mit den Tagungen einen kleinen Beitrag geleistet haben, dass ein friedliches Miteinander von Radfahrern und zu Fußgehenden besser wird, also dass ein friedliches Miteinander möglich wird. Und damit hoffen wir natürlich, den Radverkehr attraktiver zu gestalten für alle Menschen und damit vielleicht auch ein klein bisschen ein Umdenken in der Bevölkerung zu erreichen, hin zur Nutzung von unmotorisierten Verkehrsträgern. Und bemühen wir uns also alle gemeinsam, dass daraus was Besseres entsteht. Vielen Dank.